Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium hören Sie jetzt von Norbert Lied den zweiten Teil. Und wir wünschen Ihnen dabei Gottes reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben heute Morgen die Freude, dass Norbert Fortsetzung macht von letzter Woche. Letzte Woche hat er ja begonnen mit dem Thema die prophetischen Wunder im Johannesevangelium. Und heute Morgen ist der zweite Teil. Ich möchte Ihnen dazu die Schriftlesung weitergeben. Wir bleiben dazu sitzen. Es ist dieselbe Schriftlesung wie letzte Woche, aber das macht gar nichts. Es passt einfach sehr gut. Diesmal lese ich sie aus einer anderen Übersetzung, aus der Elberfelder Bibel. Letzten Sonntag aus der Schlachter. Johannes 2, 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch auch sagen mag, das tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken worden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Sie alle einen schönen Dienstag. Also die letzten Sonntag hier gewesen waren, ich denke, die wissen, was ich damit meine. Denn die Hochzeit zu Kana geschah am dritten Tag. Das war der Dienstag. Weil der dritte Tag in der Schöpfung sagt Gott 2-mal, dass es gut war. 1-mal für jeden Ehepartner. Und darum ist es so in Israel, dass oft Hochzeiten am dritten Tag gefeiert werden. Wir wollen heute weitermachen mit der Hochzeit zu Kana, weil letzte Woche ging es ja um die Einleitung, und die hat uns doch etwas Zeit genommen, dass wir nun den ersten Teil der Hochzeit zu Kana behandeln konnten, ein Tag wie kein anderer. Das war eben der dritte Tag der Hochzeit, und wir wollen versuchen, auch immer wieder aufzuzeigen, was diese Wunder im Johannesevangelium, die ja mehrheitlich als Zeichen dargelegt werden, zeichenhaft tatsächlich im prophetischen Sinn bedeuten. Und da machen wir dann heute weiter mit der Hochzeit zu Kana. Natürlich möchte man auch versuchen, das ein oder andere auch immer wieder persönlich anzuwenden. Der zweite Punkt der Hochzeit zu Kana für heute Morgen lautet: Eine Einladung mit Folgen. Wir haben das ja gelesen, Vers 2, Johannes Kapitel 2 steht die Hochzeit. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Herrlich. Also das Zentrum der Hochzeit war der Herr Jesus, er wurde eingeladen und damit war auch schon die ganze Hochzeit gerettet. Sonst hätte das ein bitteres Ende genommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie feiern eine Hochzeit und da kommen 200 Gäste und auf einmal reicht das Essen nicht oder das Trinken. Und die Hochzeit ist vielleicht erst 2 Stunden im Gang und alles geht zu Ende, ganz schön peinlich. Ja? So ist das auch persönlich. Alles in unserem Leben reicht nicht aus. Aber wenn der Herr da ist, dann füllt er immer wieder die Leere aus. Das hat er hier bei dieser Hochzeit auch getan. Wo Jesus eingeladen ist, das ist so, da bleibt nichts, wie es ist. Kann gar nicht. Das kann sogar unter Umständen sehr abenteuerlich werden. Und da kann man, ja, Überraschungen erleben. Mit Jesus kann man Überraschungen erleben. Da kann es sogar passieren, dass Wasser in Wein verwandelt wird, nicht buchstäblich, aber geistlich, familiär. Wo Jesus das Zentrum ist, ob nun im Leben oder in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, da geschehen Wunder und da passiert Wunderbares, denn der Herr sorgt auch, und das darf man vielleicht auch jetzt zunächst einmal so ein bisschen unterstreichen, für die ganz alltäglichen Dinge. Wir denken immer, er ist nur für die großen Wunder da in unserem Leben. Aber nein, da fehlte Wein. Und dann war Jesus auch dafür da und hat das ausgefüllt. Spurgeon hat einmal gesagt, mit Gott ist eine Unmöglichkeit. Jeden Tag ist der Herr da für dein Leben, für unser Leben. Gerade dieser Tage hatte ich ein Telefongespräch mit einem lieben Freund, Bekannten. Der kommt aus Ostdeutschland und der befindet sich zurzeit in Berlin in einem großen Krankenhaus. Und wir telefonieren ab und zu miteinander, wie es ihm dann so geht und so weiter. Und dann berichtet er mir und er sagte mir, ja, Norbert, ich war ganz schön enttäuscht am ersten Tag in diesem großen Spital über das Essen. Das war ja fürchterlich. Erstens mal war das viel zu wenig. Viel zu wenig. Und dann war das die einfachste Kost. 2 kleine Scheibchen Brot. Und dann irgend noch so ein Müsli dabei und ein kleines Stück harter Käse. Ich hatte mich erinnert in der DDR-Zeit am Kommiss, an die Kommisszeit. Und dann habe ich den Mittag abgewartet und am Mittag, was passierte, da war das ähnlich. Eine Wassersuppe gab's, hat er mir gesagt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Da habe ich gebetet und da habe ich mich bei Jesus beschwert. Da habe ich gesagt, Herr, wenn das so weitergeht, dann kannst du mich hier raustragen als Pappmaché oder so. Das musst du, bitte änder das. Am Nachmittag musste ich dann in die Therapie. Und als ich von der Therapie wieder rauskam und fertig war, dann sagte mir der Therapeut, ach Herr so und so, nehmen Sie doch schon mal Ihr Tablett des Abendbrots mit. Und Norbert, ich sehe das Tablett vollgepackt. Mit riesengroßen Scheiben Brot, mit Gemüse, mit allem drum und dran, mit Käse, mit Wurst und mit so viel Köstlichkeiten. Ich war so überrascht. Ich habe mich so gefreut. Und dann nahm ich mein Tablett, geh hoch auf mein Zimmer, mach die Tür auf und was sehe ich? Da stand dasselbe Tablett nochmal im Zimmer. Da habe ich nur danken können, sagt er mir. Und ich glaube, er hat das gar nicht alles essen können. Vielleicht ein Beispiel, ja? Der Herr Jesus ist da, er hört. Auch kümmert er sich um die alltäglichen Belange in unserem Leben. Also, der Herr ist so wunderbar und er tut Wunderbares, dass der russische bekannte Schriftsteller Dostojewski nach dem Lesen der Bibel und nachdem er dann auch Christ geworden war, eines Tages schrieb, ich zitiere, dieses Credo ist sehr einfach. Zu glauben, dass es nichts Schöneres, Tieferes, Barmherzigeres, Vernünftigeres und Vollkommeneres gibt als Christus. Mehr noch, wenn jemand mir beweisen würde, dass Christus außerhalb der Wahrheit steht, würde ich Christus der Wahrheit vorziehen. Tiefsinnig. Und so wird das natürlich auch prophetisch passieren. Wenn der Herr Jesus seine Königsherrschaft in Israel antreten wird, Matthäus 25, siehe, der Bräutigam kommt, dann wird das gleichzeitig ein Hochzeitsfest sein, hier auf dieser Erde, 1000 Jahre lang. Die Hochzeit zu Kana, so glaube ich, deutet schemenhaft das messianische Reich an, worin dann der Herr das Zentrum sein wird. Und darum möchte ich nochmal, ich habe es letzte Woche zitiert, ich möchte es noch einmal zitieren und noch einen Satz dazu lesen, auszugshalber aus Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 9, da steht das alles. Halleluja, und dann heißt es, der Herr hat die Königsherrschaft angetreten. Wir haben uns gefragt, wo wird er die Königsherrschaft antreten? Hier auf dieser Erde, ja? Er ist der Messias, er ist der König seines irdischen Volkes, seines Königreiches hier auf dieser Erde. Und damit, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, also mit seinem Antritt zur Königsherrschaft, ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Wo wird dann die Hochzeit des Lammes stattfinden? Hier auf dieser Erde, nicht im Himmel, mit dem jüdischen Volk. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Und die Frau hat sich bereit gemacht. Das Ganze wird ja stattfinden nach der Entrückung der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde wird in den Himmel genommen und dann geht Israel durch die große Trübsal. Ein Überrest Israels wird gläubig an den Herrn Jesus Christus. Sie bereiten sich in der großen Trübsal vor auf die Ankunft des Herrn, dass der Bräutigam zurückkommt und seine Königsherrschaft hier antritt. Und dann sind sie bereit gemacht und dann wird die Hochzeit hier auf dieser Erde gefeiert. Und dann heißt es, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Hier auf dieser Erde. Und in diesem messianischen Reich wird sich dann buchstäblich das erfüllen, und da sehen wir auch diese perfekte Verbindung und den Zusammenhang, was der Herr seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gesagt hat. Er hat ihnen ja gesagt in Lukas 22, 18, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Ja, und jetzt sehen Sie mal die Verbindung. Das Reich Gottes kommt, Jesus tritt die Königsherrschaft an, er kommt als Bräutigam zurück. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Das messianische Reich wird aufgerichtet hier auf dieser Erde. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Selig sind, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und da wird er wieder vom Gewächs des Weinstocks trinken, der hier auf dieser Erde wächst. Und mit ihnen feiern. Der dritte Punkt. Ein unvergessenes Geschenk. Vers 3, Vers 6, Vers 9 bis 10. Und als es an Wein mangelte, übrigens diese Diskussion, war das jetzt Wein, war das Traubensaft, also das müssen wir wirklich wegstreichen. Jeder, der meint, das wäre Traubensaft, kritisiert die Bibel. Hier ist eindeutig von Wein die Rede. Da müssen wir einen Juden fragen, was da gemeint ist mit Passa, mit Abendmahl. Der käme nie auf den Gedanken zu sagen, das ist etwas anderes als Wein. Hier geht es um Wein, nicht um Besaufen. Das ist was anderes, da werden wir gewarnt. Ja, ich habe jetzt noch die Tage Sprüche gelesen, wie sehr man gewarnt wird vor zu viel Wein trinken oder sich berauschen. Da ist ja nicht mehr Jesus das Zentrum, sondern der Wein. Und da sieht es dann auch dementsprechend aus, ja? Aber abgesehen davon geht es hier um Wein. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Vers 6. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Vers 9 bis 10. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Wörtlich übrigens steht hier für 2 oder 3 Eimer steht hier das Wort Metretes, griechisch Metretes. Und das ist ein Hohlmaß von 39 Liter, 39 bis 40 Liter. Also 3 Metretes. Ja, 2 bis 3 Metretes, also zwischen 80 und 120 Liter mal 6. Also das waren 600, zwischen 600 und 700 Liter Wein, die der Herr Jesus da gemacht hat. Mag auch eine große Gesellschaft gewesen sein in Kanaan. Vielleicht war der ganze Ort eingeladen, ja. Das ist ja oft so im Orient der Fall gewesen. Und da feierte man ja dann auch noch mehrere Tage. Dennoch, ich habe mich gefragt, warum sich so vieles in dieser Begebenheit um den Wein dreht. Sicherlich soll das keine Aufforderung sein zum übermäßigen Weingenuss. Ein Dorf übrigens bekam einen neuen Pfarrer. Und dieser vernahm, dass es in der Gemeinde etliche gab, die es mit dem Alkoholgenuss übertrieben. Und daraufhin schrieb der Pfarrer ein Plakat und hängte das an die Kirchentür, ähnlich wie Luther mit den Thesen. Und darauf stand: Ihr lieben Leute, merkt euch wohl, der größte Feind heißt Alkohol. Aber ein paar Tage später hatte jemand etwas unter diesen Satz dazu geschrieben und da stand dann drauf: In der Bibel steht geschrieben, man solle seine Feinde lieben. Und dann hat der Pastor aber sich auch nicht lumpen lassen und wieder was darunter geschrieben. Aber nirgends steht gedruckt, dass man seine Feinde schluckt. Ja. Also warum dreht sich in der Geschichte hier um der Hochzeit zu Kana so viel um den Wein? Ich denke, die Antwort zu finden in Hohelied Kapitel 2, Vers 4, da heißt es: Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt, sein Zeichen über mir ist Liebe. Zeichen, ja, wieder. Hochzeit zu Kana, Zeichen. Das war das erste Zeichen, das Jesus tat und offenbarte seine Herrlichkeit. Er wandelte Wasser in Wein. Und hier Hohelied: Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Ich glaube, darum geht es. Das ist der Inhalt. Wo konnte der Herr seine Liebe gegenüber Israel, die ja ganz in diesem alttestamentlichen Denken auch der Sprüche, Prediger, überhaupt auch der Bedeutung des Weines, die Israeliten haben ja viel in die Poesie der Psalmen und so weiter mit Wein eingebaut. Das hatte für sie ja eine Bedeutung, eine geistliche Dimension. Ihnen ging es ja nicht nur darum, jetzt da irgendwie was im Glas zu haben und das zu trinken, sondern Wein war für sie verbunden mit Liebe, mit Freude, ja, mit Harmonie, mit Gemeinschaft, mit Feier, und das bedeutete auch so viel, dass Gott mit uns und so weiter. Wo konnte denn der Herr seine Liebe, seine Zuneigung und auch seine Hilfsbereitschaft besser Ausdruck geben als auf einer Hochzeit, wo er Wasser in Wein verwandelte? Der Herr hat ja damit das ganze Fest gerettet, das ist uns klar, ne? Das haben wir auch schon gesagt. Aber das bedeutet auch, seht ihr, ich glaube, das bedeutet ganz einfach, Gott will Lebensfreude. Gott will Lebensfreude. Hast du sie? In der Situation, in der du jetzt vielleicht gerade steckst, hast du Lebensfreude? Wenn wir das mal geistlich übertragen, oder ist Wasser, oder ist dein Krug leer? Nicht mal mehr Wasser drin, geschweige denn Wein. Und du meinst vielleicht selbst, es könnte alles so schön sein, und bildest dir das ein, und es ist überhaupt nicht schön. Gähnende Leere. Der Herr will Lebensfreude, aber diese bekommen wir nur unter dem Zeichen seiner Liebe. Du hast mich ins Weinhaus hinabgeführt. Dein Zeichen über mir ist Liebe. Sehen wir den Wein mal in diesem Licht. Liebe. Berauscht von Liebe. Ja? Das messianische Reich wird dadurch gekennzeichnet, dass der Herr sein Volk in seinen neuen Bund führen wird. Jeremia 31, da steht das sehr deutlich, der neue Bund. Und das ist der neue Bund in seinem Blut, das er ja am Abendmahl eingesetzt hat und heute schon der Gemeinde Jesu dient. Und das ist das Zeichen seiner Liebe zu uns, das, was er am Kreuz vollbracht hat, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Dass sein Leben unser Leben werden kann. Was für ein Unterschied, was für ein Gegensatz. 6 wahrscheinlich leere, steinerne Wasserkrüge. Alles auf dieser Hochzeit schien den Bach abzugehen. Da ist kein Wein mehr, Katastrophe. Oh, das arme Brautpaar und vielleicht deren Eltern. Der Speisemeister, oh, peinlich. Und das Jesus genau richtig da. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Das haben wir ja auch schon letzte Woche gesagt. Die steinernen Wasserkrüge stehen für die Gesetzeswerke der Juden. Reinigungssitte. Das ist das eigene Bemühen, irgendwie Gott zu gefallen, wie das auch Paolo am Donnerstag in der Gebetsstunde sagte. Und es geht nicht. Wir können Gott nicht gefallen. Ja, ich las doch dieser Tage, das hat mir jemand gegeben, der hatte das am Fernsehen geschaut und dann hat er mir das erzählt. Ich habe gesagt, Mensch, kannst du mir das nicht irgendwie ausfindig machen und ausdrucken? Hat er dann auch getan. Es gibt da in Japan eine Sekte, eine buddhistische Mönchssekte. Und stellen Sie sich mal vor, da muss da zum Beispiel einer, der muss 3 Jahre lang jede Nacht ungefähr 32 Kilometer laufen. Und nach den 3 Jahren, insgesamt 10 Jahre, dann weitere 85 Kilometer, jede Nacht. Und er hat immer einen Strick dabei. Und wenn ihm das einmal nicht gelingt, kann er sich gerade aufhängen. Und die anderen in dieser Mönchsgruppe, die beten 3 Wochen lang, Tag und Nacht, ohne Unterbruch. 3 Wochen ohne Schlaf. Immer am Reden, immer am Beten. Ihre formellen Gebete, ja. Was ist das für ein Bemühen? Steinerne Wasserkrüge. Und dann waren die ja auch noch leer wahrscheinlich, waren die leer. Denn Jesus lässt sie ja füllen mit Wasser. Also, damit sagt Gott, was ist denn dein Leben? Ist doch total leer, bild dir doch nichts ein. Du Träumer. Guck dir doch mal an, was aus dir geworden ist, ja? Könnte man doch sagen. Wo ist denn eure Freude, euer Fest des Lebens ohne mich? Wo denn? Habt doch nur Mangel. Jesus lässt dann diese steinernen Wasserkrüge zunächst mit Wasser füllen. Das ist interessant. Nicht gleich mit Wein. Hätte er ja eigentlich auch machen können. Ne? Warum nicht sofort Wein? So aus dem Nichts. Bumm, wäre doch kein Problem gewesen für ihn. Nein, erst Wasser. Und dann Wein. Und das ist nämlich das geistliche Prinzip. Wasser steht ja nach dem Neuen Testament auch für die Wiedergeburt, das Wasserbad im Wort. Darum sagt Paulus der Gemeinde Jesu im Epheserbrief, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Und wenn wir das erlebt haben, das Wasserbad im Wort, also die sogenannte Wiedergeburt, dass etwas ganz Neues geworden ist, dass Jesus das Zentrum unseres Lebens geworden ist, wenn das passiert ist, dann wird daraus Wein. Oder? Aber es geht nicht das eine oder das ohne das andere. Zuerst Wasser und dann Wein. Und so wurde hier auch aus dem Wasser schließlich Wein. Das war kein evolutionistischer Zeitraffer, sondern ein göttliches Wunderzeichen. Und das kommende messianische Reich, da wird genau das passieren und genau in der Reihenfolge. Denn unsere Welt hier, unsere Welt, auf der wir jetzt stehen, ja, Dübendorf, Zürich, Appenzell, gestern war ich im Emmental, das wird mal wiedergeboren. Nicht nur die Menschen werden wiedergeboren, auch die Natur. Matthäus 19, 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, sagt er seinen Jüngern, seinen Aposteln, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, welche Wiedergeburt? Nicht in eurer Wiedergeburt hier von den 12 Aposteln, nein. Ihr werdet in der Wiedergeburt dieser Erde, dieser Welt, dieser Welterneuerung, wenn ich komme, ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird. Das ist in Jerusalem. Auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also wenn der Herr Jesus dann in Herrlichkeit wiederkommt als der Bräutigam und sein messianisches Reich bringt, dann bringt das eine Umwandlung, eine Wiedergeburt für die ganze Erde. Und da werden dann auch die 12 Apostel mit dem Herrn Jesus auf 12 Thronen sitzen. Und nicht umsonst wird ausdrücklich erwähnt hier in der Hochzeit zu Kana, dass seine 12 Jünger auch bei der Hochzeit eingeladen waren. Jesus und seine 12 Jünger waren eingeladen. Und das wird zukünftig auch so sein. Der Herr kommt und er sitzt auf dem Thron und seine 12 Jünger auch. Darum heißt es auch dann bezüglich der Wiedergeburt, was der ganzen Welt dann gelten wird, Jesaja 25, 6, und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg von Zion aus allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. So richtig kalorienmäßig. Und da sehen wir, der Herr ist doch so ganz anders. Wir haben so verkehrte Vorstellungen von Gott. Wir meinen immer, er will uns einengen. Da sprach der Speisemeister, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Das ist der Unterschied zwischen Weltreich und Gottesreich. Jedermann setzt zuerst, jedermann. Ja, was ist denn das, jedermann? Das ist eben jedermann. Das ist unsere ganze Welt. Unsere ganze Welt, das ganze weltliche System ist darauf aus, immer das Schlechtere zum Guten zu machen. Und zum Schluss stehen sie leer da. Satan, der Gott dieser Welt, der feiert auch Feste. Er bietet zuerst das scheinbar Gute an Und nachher kommt dann die Ernüchterung. Satan verblendet die Menschen, er verführt sie, er macht sie trunken. Karl May hat einmal gesagt, es gibt Menschen, die nicht leben, sondern gelebt werden. Das macht der Teufel. Lebst du jetzt gerade oder wirst du gelebt? Das ist die große Frage. Lebe ich eigentlich wirklich oder werde ich gelebt? Durch das System, durch jedermann. Es heißt, unser Herz, unsere Seele sind so groß und weit, dass sie durch nichts aus dieser sichtbaren Welt im Letzten ausgefüllt werden können. Stets bleibt eine Leere, die nach endgültiger Erfüllung schreit. Und das ist bei Gott anders. Das ist bei unserem Herrn Jesus Christus anders. Bei ihm steht das Beste immer an erster Stelle. Er gibt dir immer gleich das Beste. Und ohne Jesus haben wir immer das Schlechtere. Das hat einmal jemand gesagt, das Gute ist der Feind des Besten. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ich glaube, das darf jeder von uns sagen, dass der Herr für Überraschungen gut ist, dass er aus Wasser Wein macht, dass das Leben mit ihm abenteuerlich sein kann, dass auf einmal Veränderungen geschehen. Das hätten wir nie für möglich gehalten. Ganz überraschenderweise. Denken wir an unseren Freund im Berliner Krankenhaus. In einem Kommentar heißt es, der hat mich sehr angesprochen und da habe ich das abgeschrieben. Menschen suchen überall nach Freude und Erfüllung, nur nicht bei Gott. Aus irgendeinem Grund glauben sie, Gott wäre langweilig und leblos. Doch genauso wie durch Jesus der beste Wein entstand, so ist auch das Leben in ihm besser als unser eigenes Leben. Warum also warten, bis alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind, ehe wir es mit Gott versuchen? Mit Jesus haben wir wirklich das Beste. Als letzter Hauptpunkt, Dinge, die zu denken geben hier in dieser Geschichte. Prophetisch will das Wunder zu Kana also sagen, darauf hinweisen, dass der Herr nach Israel gekommen war, damals schon, um sein messianisches Reich aufzurichten. Siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, hat er gesagt. Eigentlich wollte er der Bräutigam werden, er war auch der Bräutigam, aber seine Braut war nicht bereit. Und darum sagt der Herr auch in Matthäus 9, Vers 15, und bitte, da ist überhaupt nicht mit einem Gedanken die Rede von Gemeinde Jesu. Da war Jesus voll und ganz in Israel und er meint doch dieses Volk. Da sagt er, und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern? Das war sein Volk, worunter er lebte. Solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Ja, wen meint er denn da? Welches Volk? Ja, dann werden sie fasten. Und so ist es gekommen. Der Bräutigam war da, unter seinem Volk. Sie haben ihn abgelehnt, er ist weggegangen und eines Tages kommt er wieder und er wird dieses Volk rufen. Um Mitternacht war ein Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, er kommt zurück. Er war da, ist weggegangen, kommt zurück. Des Öfteren redeten ja die Propheten, das wissen Sie alle, das ist nicht neu, über die erste Ankunft des Herrn Jesus und seine Wiederkunft in Herrlichkeit so in einem Satz. Die Zeitspanne dazwischen von jetzt nahezu 2000 Jahren, die erwähnen die nicht. Es kann passieren, dass die in einem Satz, in einem Abschnitt über die Wiederkunft als Knecht, über die Ankunft Jesu als Knecht Gottes, der für uns gelitten hat, und gleich einen Satz später seine herrliche Größe, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Aber dazwischen liegt eine lange Zeitspanne. Warum sage ich das? Jesus antwortete ja auf der Hochzeit zu Kana, seiner Mutter, als diese ihn darauf hinwies, dass es keinen Wein mehr gab: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sicherlich bezog sich das ganz buchstäblich zunächst auf sein Handeln in Kana. Das ist sicher. Aber im prophetischen Licht oder im prophetischen Weitblick vielleicht auch darauf, dass der Herr bereits wusste, dass dieses Reich, das er bringen wollte, verschoben wird auf eine spätere Zeit. Und in diesem Licht erklärt sich dann auch die grob klingende Antwort unseres Herrn seiner Mutter gegenüber, mit der wir uns normalerweise so schwer tun. Aber in diesem Licht verstehen wir auch die Antwort seiner Mutter. Wenn wir das jetzt mal versuchen, so prophetisch, ja, ein bisschen so in Einklang zu bringen, sehen wir doch jetzt einmal, ich hoffe, Sie verstehen mich richtig, das ist vielleicht jetzt gar nicht so einfach, sehen wir Maria einmal als prophetisches Bild, nur als prophetisches Bild für Israel. Und zwar Offenbarung 12, da heißt es ja über Israel, übrigens nicht über Maria, ist ganz klar, über Israel heißt es: und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Was? Wieder ein Zeichen? Ja? Zeichen, Zeichen, Zeichen. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen, und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Dann Vers 5, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der hatte alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das ist das Kommen Jesu, das ist seine Auferstehung aus den Toten, das ist seine Himmelfahrt, ja, und seine spätere Wiederkunft. Sehr wohl deutet dieses Zeichen auf Israel, das ist klar, das ist keine Glorifizierung Marias. Durch dieses Volk Israel hat uns Gott das Heil gebracht, den Herrn Jesus als Erlöser in diese Welt gebracht. Aber Gott gebrauchte aus dem jüdischen Volk eine jüdische Frau, die den Herrn Jesus in die Welt brachte, und die hieß Maria, das ist nun mal so. Und wenn wir jetzt mal diese Maria als ein prophetisches Bild oder Vorschattung für Israel sehen, dann klingt die Antwort des Herrn im prophetisch übertragenen Sinn so: Israel, was habe ich jetzt mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sie würden ihn ja verwerfen. Und demnach wird Gottes Heilshandeln mit seinem Volk auf eine spätere Zeit verschoben. Und auf einmal sieht man, wie der Herr das sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auf einmal sehen wir, wie das ganze Bild auf einmal umschwenkt auf die Diener. Nachdem der Herr das gesagt hat: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Israel, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Kommt später für dich. Und auf einmal schwenkt das Bild rum in eine andere Richtung, möchte ich mal sagen, und wirft Licht auf die Dienerschaft. Und Maria reagiert und sagt im selben Moment als Antwort, indem sie zu den Dienern sprach, Johannes 2, Vers 5, seine Mutter sprach zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Oder tut genau das, was er euch aufträgt. Andere Übersetzung. Und später heißt es dann von diesen Dienern: Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam. Also wenn wir das jetzt mal sinnbildlich betrachten, prophetisch, heilsgeschichtlich trat ja auch eine Wende ein. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht da. Und das prophetisch heilsgeschichtliche Handeln Gottes wendet sich nun einer anderen Dienerschaft wenn ich das mal sagen darf, ja? Über Maria, über Israel gelangte der Ruf an die Gemeinde Jesu, was er euch sagt, das tut. Denken wir nur mal an die neutestamentlichen Briefe, ja praktisch alle von Juden, worin steht, was wir zu tun haben. Und die Gemeinde ist dann auch, die neutestamentlichen Dienerschaft, die Gemeinde ist dann auch mit in das Geheimnis oder in die Geheimnisse des Reiches Gottes und in das Verständnis der Heilsoffenbarungen Gottes mit eingebunden. Das ist unwahrscheinlich hier, wenn es hier heißt, aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Also die Diener, die das Wasser geschöpft haben, im Wasserbad des Wortes, die haben diese Umwandlung miterlebt und die hatten Einblick in dieses Geheimnis Gottes, dieses Wunders. Und das ist eben auch so passiert, dass die Gemeinde, die zu Tätern des Wortes Gottes geworden ist, dass die Einblick haben in das Wunderwerk Gottes mit Israel, mit den Nationen, mit Umwandlung. Die wissen das. Gewöhnlich geht ja jeder Machtoffenbarung des Herrn ein Befehl voraus. Das war ja hier auch so. Es heißt ja hier, Jesus spricht zu ihnen, dann zu den Dienern. Sie müssen mal vorstellen, also Maria sagt, was er euch sagt, das tut, und dann redet Jesus auch schon. Und er sagt ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Also ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Sie? Hätten Sie das gemacht? Also ich bin mir echt unsicher. Stellen Sie sich mal vor, der Speisemeister. Der war verantwortlich für das ganze Gefäß, damit da alles, das war der Hauswirtschafter oder wie sagt man, ja? Oder die Hauswirtschafterin, aber es war ja ein Mann. Der war verantwortlich, dass alles reibungslos, dass das Essen stimmt, die Getränke und so weiter. Und jetzt sagt der Herr, nur füllt die Krüge mit Wasser. Und dann füllen die das mit Wasser und dann sagt, jetzt bring das zum Speisemeister. Ich dachte, oh. Alles, nur nicht das. Wie stehen wir denn dann da? Das ist so eindrücklich. Füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es hin. Wollen wir Wunder erleben? Veränderung. Kraftwirkungen Gottes erfahren. Die Gnadenerweise des Herrn, seine Offenbarungen. Dann geh hin und tu, was er sagt. Sie füllten die Krüge bis oben an. Randvoll. Mehr ging nicht. Mehr konnten sie nicht tun. Wir können auch nicht viel tun, aber tun wir, was wir können. Also ich meine, das hätte ja für verschiedene Reaktionen geben können. Die hätten ja einmal sagen können, also komm, also Wasser und dann dem Speisemeister bringen. Mensch, was denkt der sich? War ja das erste Wunder des Herrn Jesus. Die haben ihn ja noch gar nicht mal so richtig gekannt, ja? Wenn er jetzt schon Tote auferweckt hätte. Das war das erste Wunder. Wir hätten vielleicht gedacht, ja komm, tu mal ein bisschen Wasser rein. Ganz ein bisschen. Und dann bringen wir es so schnell dem Speisemeister und nichts hier weg hier. Bis oben hin. Oder hätten doch sagen können, ach Herr, wir haben eine bessere Idee. Lass das doch mit dem Wasser. Mach doch gleich Wein rein. Da ist das Wunder ja noch größer. Ja? Verbesserungsvorschlag haben wir auch immer, ne? Da sind wir nicht verlegen. Nein, hier wird ein Befehl erfüllt. Und darauf geschieht das Wunder. Wie viele erleben keine Veränderung, weil sie nicht kommen, wenn er ruft? Wie viele erleben keine Umgestaltung, weil sie nicht gehen, wenn er sie schickt? Wie viele erleben keine Wunder, weil sie nicht tun, was er sagt? Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Wenn du tust, was er sagt, du wirst Wunder erleben. Du wirst überrascht sein. Es wird dann nicht schlechter. Vielleicht bist du im ersten Moment schockiert. Aber du musst das mal langfristig betrachten. Wenn der Herr zurückkommt, dann wird das eben, ich möchte diesen Bezug immer wieder herstellen, wird das geschehen und dann will ich auch wirklich zum Schluss kommen. Joel 4, Vers 18. Und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein und aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Also, alle Bäche Judas werden voll Wasser sein. Steinerne Wasserkrüge, ja? Und von den Bergen wird Most triefen. Wein, woraus Wein hergestellt wird. Beides miteinander. Die Hochzeit zu Kana ist für das alles eine, finde ich, wunderschöne Vorschattung. Und alle anderen Wunder eben auch. Die Heilung eines königlichen Beamten bzw. dessen Sohn. Da heißt es, ist das zweite Zeichen, das Jesus tat. Die Heilung eines Blindgeborenen, Heilung am Teich Bethesda. Drei Sprüche. Immer wenn ich irgendwo Sprüche lese, dann schreibe ich mir die ab. Und ich habe jetzt hier so drei Sprüche, die haben mich sehr bewegt. Und darum möchte ich sie heute Abend, ich habe sie auch hier einfach jetzt draufgeschrieben, weil sie uns vielleicht aufrufen dürfen am Schluss. Einmal, reich ist man, wenn man etwas besitzt, das wertvoller ist als materielle Dinge. Nur dann ist man reich. Und dann der zweite, ewiges Leben ist kein Hauptgewinn in der Lotterie, sondern eine Entscheidung für Jesus. Das ist nicht Zufall, gewinne ich den Hauptgewinn oder nicht, sondern ich entscheide mich und dann bekomme ich es. Und der letzte, der hat mich regelrecht erschrocken. Manche wollen sich um 11 Uhr bekehren und sie sterben um 10.30 Uhr. Das können wir auch auf uns Christen anwenden. Manche wollen um 11 Uhr endlich gehorsam werden. Und das tun, wozu sie immer berufen waren. Und plötzlich ist es zu spät. Viel verloren. Amen. Und noch beten. Ja, Jesus, wir wollen dir danken. Auch für das Beispiel aus der Hochzeit zu Kana. Es hat so viel Sinnvolles darin, auch für unser Leben. So viele Entdeckungen in Bezug der Zusammenhänge, auch der biblischen Prophetie, dass du wiederkommst, dass du dein Reich aufrichtest, dass du Verwandlung schenkst auf dieser Erde, unter den Völkern sogar, dass du Frieden bringen wirst und Freude und dass das auch heute jedem einzelnen Menschen gilt. Ob man in der Zweisamkeit zusammen ist oder einzeln oder wie, du verwandelst, du füllst, und dann verwandelst du Wasser in Wein. Und das nicht zu knapp. Herr, wir danken dir dafür. Geh mit uns in diese Woche, dass wir das vielleicht auch mitnehmen, mitbewegen im Herzen. Dass wir immer sehen, du bist für alle Belange unseres Lebens da. Für die geistlichen, für die großen, ewigen und für die ganz kleinen alltäglichen Dinge. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.
Jesus allein gibt Heil und Leben, er gab in den Tod sich für mich, hat meine Sünden mir vergeben und wendet Nacht in Licht. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil es sicher fühlt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da für mich. Einst hatte Satan mich gebunden, mein Herz irrte suchend umher. In Jesus hab ich Heil gefunden, seitdem ist nur er mein Herr. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil er sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da für mich. Ist dir die Freude Kraft zum Leben? Ist Friede dein sehnlichstes Glück? Jesus allein kann beides geben, drum nimm's diesen Augenblick. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil er sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da.
In der Predigtreihe Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium hörten Sie soeben von Norbert Lied den zweiten Teil. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!